Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Thema, zu dem diese tolle Frau dies zu sagen hat.
Das Teenager ist so eine Mischung zwischen Senioren und Teenager. Ne? Ich finde, dass halt da die ganz viel gemeinsam haben. Also wir hängen rum, wir tragen nichts mehr zum Bruttosozialprodukt bei. Wir besetzen die Parks und die Einkaufszentren. Wir sind auch so ein bisschen störrisch, ja. Wir lassen uns nicht gerne was sagen. Ich finde, so eine jugendliche Verweigerungshaltung oder auch so eine Punkhaltung, die kann man im Alter auch wieder haben, weil man sich da leisten kann zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal.
Ja, das war also die großartige Christiane Rösiger, wie sie über ihr Buch The Joy of Aging gesprochen hat bei uns im Programm. Und diesen Komplex, das Altern, und zwar das von Frauen, schauen wir uns an in einer ganzen Reihe von teils sehr erfolgreichen Büchern über das weibliche Älterwerden. Vor 2 Jahren war etwa Helga Heidenreichs Buch Altern das meistverkaufte in Deutschland. Willkommen damit zur Lesart. Kürzlich waren diese älteren Frauen in den Schlagzeilen zusammen mit ebenfalls einem älteren Mann, dem Kritiker Dennis Scheck. Dieser hatte Bücher von Elke Heidenreich und Ildikó von Kürti kritisiert und das auf so blöde männliche Weise, dass die Ladies ihm ordentlich eine verpasst haben. Ich habe das Ältere jetzt so betont, weil wir uns genau damit befassen wollen, denn beide Autoren haben über das Älterwerden geschrieben. Elke Heidenreichs Buch Altern war 2024 das erfolgreichste des Jahres, noch vor Angela Merkels Memoiren. Spätestens seitdem ist das Thema in vieler Munde und auf dem deutschen Buchmarkt inzwischen sehr präsent. Und die Journalistin Marie-Sera Epcinolo, die hat sich für uns aktuelle Titel näher angeschaut und ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Frau Epcinolo, die meisten Menschen fangen ja an, sich mit dem Altern zu beschäftigen, wenn sie selbst älter werden. Sie sind mit Anfang 30 noch sehr jung. Was hat Sie an dem Thema fasziniert?
Ja, das stimmt. Und ich glaube, vielleicht wäre das Altwerden in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so undankbar, wenn sich mehr Leute vorher schon damit auseinandersetzen würden. Bei mir fing es damit an, dass ich vor 2 Jahren mit großer Begeisterung den Roman Auf allen Vieren der US-amerikanischen Autorin Miranda July gelesen habe. Und da geht es um eine Frau in ihrer Menopause. Das hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, wie man als Frau in unserer Gesellschaft eigentlich älter wird. Und ich habe festgestellt, dass ich mich mit den mir bekannten Altersrollen für Frauen eigentlich gar nicht so gut identifizieren kann. Aber das beginnt sich ja zum Glück gerade zu verändern, wie man an den aktuellen Titeln sieht.
Was sind das jetzt für Texte, die Sie sich angeschaut haben und wie reflektieren Sie dieses Thema Altern?
Also die meisten Titel sind tatsächlich essayistisch, genau wie Alt genug von Ildikó von Kürti oder auch The Joy of Aging von Christiane Rösinger. Und die beiden Autorinnen, selbst Mitte 50 und Mitte 60, meine ich, verweben in ihren Texten autobiografische Erfahrungen mit Anekdoten und allgemeinen Erkenntnissen über das Älterwerden, zum Beispiel, dass sich so gesellschaftliche Zuschreibungen wie, dass Frauen im Alter anfangen, unsichtbar zu werden, gar nicht mit ihren eigenen Erfahrungen decken. Und Christiane Rösinger reichert, wie auch schon Elke Heidenreich, ihren Text dann auch mit Erkenntnissen aus Studien und einem Streifzug durch die Literaturgeschichte an. Dann wurde auch ein Essay von Christine Brinkgreve, einer emeritierten Soziologieprofessorin aus den Niederlanden, übersetzt. Ein Versuch, meine Liebe zu ordnen, heißt der Text. Und darin schreibt sie über den Tod ihres Mannes. Und das ist insofern ein Buch über das Altwerden, als dass es eine, wie ich meine, wahrscheinlich für ihre Generation recht typische Beziehungsgeschichte erzählt. Und ebenfalls autobiografisch hat die Verlagsleiterin von Hansa Berlin, Lina Mosur, den Band Frauenprobleme herausgegeben, in dem sie 33 Sprachnachrichten von Freundinnen und Bekannten gesammelt und editiert hat, die sie alle gefragt hat, was umtreibt euch im Moment, womit beschäftigt ihr euch? Und da geht es dann viel um Sorgearbeit für Kinder oder wie man eine Partnerschaft gestalten möchte.
Das waren jetzt mehr essayistische Texte. Heißt das, dass es in fiktionalen, also in Romanen und Erzählungen weniger eine Rolle spielt?
Doch, in fiktionalen Texten spielt es auch eine Rolle, wie zum Beispiel im Kurzgeschichtenband Mittelalte Frauen von der Autorin Curtis Sittenfeld, der Anfang des Jahres übersetzt wurde. Lustigerweise ähneln sich manche der Geschichten in ihrem Text den Geschichten in Lina Mosurs Band, in der Hinsicht, dass sie einen resignierten oder nüchternen Ton teilen. Und auch hier zentrieren die Stories jeweils eine Protagonistin, die zwischen 40 und 50 Jahre alt ist, die auf ganz unterschiedliche Art auf ihr Leben zurückblicken und bilanzieren und sich überlegen, welche Entscheidungen habe ich eigentlich getroffen, die mich jetzt hier hingeführt haben. Und obwohl ich das Buch interessant fand und es sich gut weggelesen hat, muss ich sagen, dass von dieser Lektüre nicht besonders viel bei mir hängen geblieben ist, außer dass die Protagonistinnen alle auffallend erfolgreich gewesen sind und eigentlich alle heterosexuell und auch weiß. Und dabei muss man sagen, dass in der Realität gerade Klasse ein großer Faktor ist beim Altwerden, weil arme Menschen einfach schneller alt werden als reiche.
Dass so viele Bücher jetzt zu dem Thema veröffentlicht werden, das spricht ja auch für einen großen Bedarf und für großes Interesse nach dieser Auseinandersetzung mit dieser Alterswirklichkeit von Frauen, wie man es auch nennt. Welches Bild allgemein vom Altwerden zeichnen die Texte denn?
Also die Texte lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Einmal Bücher, in denen es um die Lebensmitte der Figuren geht und dann einmal Bücher, die von der Lebensmitte aus weiter bis zur Hochaltrigkeit denken, wie das Buch von Ildikó von Kürti, wie bei Elke Heidenreich und wie bei Christiane Rösinger. Und obwohl diese drei AutorInnen alle ganz unterschiedliche Lebensstile pflegen und auch alle aus einer anderen Denkrichtung kommen und das Thema Altern reflektieren, ähneln sich viele ihrer Beobachtungen. Zum Beispiel beschreiben alle teils implizit, dass sich schon ihre eigene Erfahrung des Älterwerdens positiv von der Elterngeneration von ihnen schon unterscheidet. Und alle bemerken, Menschen, die über 60 oder über 80 Jahre alt sind heute, sind viel fitter, als sie es je zuvor waren und zudem viel freier in ihrer Selbstverwirklichung. Und trotzdem stellen auch alle drei fest, dass Altern gerade für Frauen noch extrem negativ konnotiert ist.
Womit wird denn das Altwerden bei Frauen verbunden?
Leider oft mit einer Abwertungserfahrung. Also generell wird ja über alte Menschen, Frauen und Männer gleichermaßen, gern einfach als Kostenfaktor nachgedacht. Aber ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu werden, dass Altern zwar eine biologische Kategorie ist, aber eben auch ein soziales Konstrukt, das verbunden ist mit bestimmten Erwartungen und mit bestimmten Werten. Und gerade für Frauen sind diese Werte extrem mit Ästhetik verknüpft. Und deswegen werden Männer und Frauen in unserer Gesellschaft ganz unterschiedlich alt, wie schon Susan Sontag 1972 in ihrem Essay The Double Standard of Aging beschrieben hat. Der Mann reift, die Frau verfällt. Und wie Elke Heidenreich dann 2024 noch geschrieben hat, ist es auch immer noch so, dass wenn alte Frauen heute weiterhin am Leben teilhaben, also ihre Meinung vertreten, ihre Ziele und Wünsche verfolgen und eine Sexualität ausleben, dass die Umgebung häufig verunsichert darauf reagiert.
Und wie beschreiben denn die Autorin nun ihren eigenen Umgang mit dieser ästhetischen Erfahrung des Altwerdens und also auch diesem doppelten Standard, ne, dem Double Standard of Aging, wie ihn Susan Sontag beschrieben hat, also der im Zentrum so dieser Abwertung zu stehen scheint?
Ich glaube, sie teilen alle diese Beobachtung, denn sie bemerken auch alle den extremen Jugendwahn, der in unserer Gesellschaft sehr präsent ist. Zwar unterscheiden sich die Texte alle darin, inwiefern sie selbstbestimmten Idealen verhaftet sind und sie vielleicht auch weitertragen, aber alle lehnen das Ideal ab, dass nur ein junges Gesicht ein schönes sein soll. Denn es ist ja gerade so, dass es eine ganz komische Gleichzeitigkeit gibt. Einerseits gibt es ein viel offeneres Sprechen über Alterserfahrungen und andererseits gilt immer noch, was die Journalistin Marlene Knobloch letztes Jahr in der Zeit geschrieben hat: Alt sein darf irgendwie nur, wer trotzdem jung dabei aussieht. Denn Schönheitsoperationen, Botox und ganz viele andere Eingriffe sind heute so normalisiert wie nie. Was mir aber sehr gut gefallen hat an allen Texten, die ich heute mitgebracht habe, ist, dass die Autorinnen alle ein langes Leben als Privileg betrachten und es wertschätzen können, dass ihre optischen Alterserscheinungen quasi Zeugnisse ihrer Erfahrungen sind, die sie sammeln durften.
Aber wie ist es denn genau mit dieser Erfahrung? Also die Erfahrung, die das Alter mitbringt, wird in westlichen Kulturen wie der unseren eher gering geschätzt. Das ist doch eigentlich paradox, ja, in unserer aufgeklärten Gesellschaft. Ich meine, woher kommt das gerade bei Frauen?
Das ist eine sehr gute Frage und es gibt einen ganzen Forschungszweig in der Literaturwissenschaft, der sich damit beschäftigt und zu Altersbildern in der Literatur forscht und ich konnte mich ein bisschen austauschen mit den mittlerweile pensionierten Literaturwissenschaftlerinnen Sigrid Belzer-Kielhorn und Henriette Herwig, die beide beschrieben haben, dass es zwar Unterschiede gibt, wie Alter in verschiedenen literarischen Epochen reflektiert wurde, sich aber auch viele Gemeinsamkeiten finden, die bis heute fortwirken. Zum Beispiel existiert seit der Antike das Bild der alten Frau als lüstern, abstoßend, hässlich und böse, die im Gegensatz zu dem alten und darum weisen Mann steht. Und das spiegelt sich bis heute darin, dass, wie Susan Sontag auch geschrieben hat, ältere Frauen auch als eklig empfunden werden. Um aber auch auf positive Entwicklungen einzugehen, hat Sigrid Belzer-Kielhorn mir auch gesagt, dass es heute viel mehr Texte, auch Romane gibt, als noch vor wenigen Jahren, in denen hochaltrige weibliche Figuren ganz unterschiedliche Altersrealitäten erleben dürfen.
Bleiben wir mal bei diesem Positiven. Gab es oder gibt es Veränderungen, die Sie dann in den Texten herauslesen konnten, mit denen Sie sich vielleicht dann ja, mehr identifizieren können?
Definitiv. Ich würde sagen, dass alle Texte zu diesem Thema an einer neuen Kultur des Alterns mitwirken. Die zeigen zwar auch, dass es ganz hartnäckige Stereotype gibt, die sich halten und noch viel getan werden muss, damit Frauen ganz frei alt werden können. Aber Literatur kann auch, wie diese Texte gezeigt haben, durch neue Entwürfe auf bestehende Bilder zurückwirken. Und das macht mir Hoffnung. Christiane Rösingers Buch beispielsweise ist ja extra als Altersratgeber angelegt, denn sie sagt, auch ihr haben Vorbilder gefehlt, so wie mir. Und jetzt bietet sie sich ganz produktiv selbst an. Und Ildikó von Kürti und Lina Mosur haben auch mit der Absicht ihre Bücher geschrieben, dass Frauen nicht alleine bleiben mit den Erfahrungen, die sie bezüglich des Alterns machen. Was am meisten bei mir geblieben ist, nach der Lektüre all dieser Titel, sind die ganzen positiven Aspekte des Alterns, die die Texte hervorgehoben haben. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt auf ganz viel noch freuen. Auf mehr Gelassenheit, mehr Selbstsicherheit. Wenn der Körper es zulässt, kann man immer noch alles tun und ist dabei so frei, wie man das letzte Mal in der Jugendlichkeit war. Nur, wie Christiane Rösinger geschrieben hat, ohne eine nervige Schulpflicht.
Wie wird man als Frau älter? Marie-Sera Epsinolo hat für uns Bücher zum Thema sortiert. Schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Wo wir jetzt einen Ausflug nach Paris machen, zu einem kolumbianischen Schriftsteller, der eigentlich in Madrid lebt, aber zurzeit Gastprofessor an einer französischen Universität. Sie ist Juan Gabriel Vázquez, heißt er. International bekannt ist er vor allem durch seinen mehrfach preisgekrönten Roman Das Geräusch der Dinge beim Fallen geworden. Und jetzt ist ein neues Buch von ihm in deutscher Übersetzung erschienen, Reisen mit weißer Landkarte. Ein Essayband, über den sich unser Autor Tobias Wenzel mit Juan Gabriel Vázquez unterhalten und ihm zuvor beim Unterrichten zugeschaut hat.
We've started seeing how this thing called magical realism works.
Juan Gabriel Vázquez hält vor 2 Dutzend Studenten an der Pariser Elitehochschule Sciences Po ein Seminar über 100 Jahre Einsamkeit, den Roman seines kolumbianischen Landsmannes Gabriel García Márquez. Als Vázquez dieses Buch als Jugendlicher zum ersten Mal las, habe er schon geahnt, dass auch ihn eigentlich nur das Schreiben von Romanen interessieren würde. Das erzählt Vázquez in seinem neuen Buch »Reisen mit weißer Landkarte«, einem Band mit Essays über die Kunst des Romans. Die erklärt er an Meisterwerken von Cervantes über Tolstoi bis Proust. Wir spazieren durch Prousts Stadt, in der auch Vázquez gelebt hat.
Paris gehört zu den wenigen Städten, die ich genauso gut kenne wie meine Geburtsstadt Bogotá. Unter anderem, weil ich Paris mit den Augen eines Spaziergängers und fast schon literarischen Fetischisten kennengelernt habe. Hier habe ich die Häuser aufgesucht, in denen meine Lieblingsautoren gewohnt hatten. Oder auch das Café, in dem sich die Figuren in Julio Cortázars Roman Rayuela kennenlernen.
El café donde se conocieron los personajes de Rayuela, de Julio Cortázar.
Cortázar, erfährt man aus dem neuen Essayband, schrieb einst Mario Vargas Llosa einen tröstenden Brief, weil dem für seinen fulminanten Debütroman »Die Stadt und die Hunde« ein Literaturpreis verwehrt worden war. Juan Gabriel Vázquez deutet auf ein Gebäude.
Wir gehen gerade am Hotel Lutetia vorbei. Das war Schauplatz sehr düsterer Ereignisse im Zweiten Weltkrieg in Verbindung mit dem Holocaust.
Es ist ein Szenario de episodios muy oscuros de la Segunda Guerra relacionados con el Holocausto.
In diesem Hotel spielt teils ein französischer Roman, den Vázquez übersetzt hat, als er noch nicht vom eigenen Schreiben leben konnte. In Sichtweite zum Hotel setzen wir uns auf eine Parkbank. Hier erinnert sich Vázquez, wie er nach seinem Jurastudium in den 90ern vor der Gewalt in Bogotá nach Paris floh und dort zum Schriftsteller wurde. Allerdings, so formuliert er es auch im Essayband, kämpfte er beim Schreiben mit seinen Dämonen und gestand sich 1999 ein, dass seine zwei ersten Romane nicht gut genug waren. Das stürzte ihn in eine schwere persönliche Krise. Er musste Paris einfach verlassen.
Ich habe mich in das Haus von Freunden in den belgischen Ardennen zurückgezogen. Wegen dieser Krise hatte ich ein gestörtes Verhältnis zu Paris.
Längst hat sich Vázquez mit Paris wieder versöhnt und reist gerne einmal pro Woche aus Madrid hierher zu seiner Gastdozentur und besucht dann eine seiner Töchter, die hier studiert. Mittlerweile ist er der erfolgreichste lebende kolumbianische Schriftsteller, außerdem ein exzellenter Essayist, wie er in »Reisen mit weißer Landkarte« belegt. Es sind Essays auch über die verblüffend starke Wirkung, die Romane auf uns Leser haben können.
El momento en que Madame Bovary se toma el arsénico y sufre su lenta muerte.
Der Augenblick, in dem Madame Bovary Arsen nimmt und langsam stirbt, ist für mich genauso wirklich wie die Geburt meiner Töchter. So etwas ermöglicht die Fiktion, im positiven wie im negativen Sinn. Unsere Lektüren können uns nämlich auch jahrelang bis in unsere Albträume verfolgen. Conrads Roman Herz der Finsternis etwa erfüllt mich mit Beklemmung und Angst. Denn was darin beschrieben wird, diese Begegnung mit dem absoluten Bösen, das beobachte ich jeden Tag in unserer Welt.
Eben dieser Kurzroman hat Vázquez zum Titel seines neuen Essaybandes »Reisen mit weißer Landkarte« inspiriert.
Die Reise des Kapitäns Marlowe an einen unbekannten Ort in Joseph Conrads Roman Herz der Finsternis ist für mich zu einem Symbol dafür geworden, was Romane überhaupt machen. Ohne Karte an unbekannte Orte zu reisen, um dann zu erzählen, was dort geschieht.
Bleibt eine Frage. Könnte Juan Gabriel Vázquez überhaupt noch ohne das Schreiben von Romanen leben? Er zögert keine Sekunde.
No, lo tengo clarísimo. No me entiendo a mí ni entiendo el mundo en el que estoy, sino es a través de la escritura de ficciones.
Nein, da bin ich mir ganz sicher. Ich verstehe mich selbst und die Welt nur durch das Schreiben von Fiktionen.
Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vázquez. Sein Essayband Reisen mit weißer Landkarte über die Kunst des Romans ist auf Deutsch im Schöffling Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute zu einem historischen Ereignis, ein so einschneidendes und folgenreiches, dass man eigentlich nur den Ort und das Jahr sagen muss, um zu wissen, wovon die Rede ist. München 38. Genauso knapp heißt nun ein neues Buch darüber, geschrieben von den Historikern Christian Göschel und Daniel Hediger. Und darin erzählen sie die Geschichte hinter dem fatalen Münchner Abkommen 1938, dass Hitler erst das Sudetenland und dann praktisch die ganze damalige Tschechoslowakei überließ. Unser Kritiker im Studio ist der Kollege Hans von Trotha. Hallo Hans.
Guten Morgen.
Wie erzählen denn die Autoren diese Geschichte, die ja eigentlich jeder Mensch, der sich nur halbwegs für Geschichte interessiert, kennt und die ja auch zigmal beschrieben worden ist?
Ja, das Münchner Abkommen ist wahrscheinlich eines der meist diskutierten Dokumente des 20. Jahrhunderts. Und die Geschichte ist oft erzählt worden. Wir haben auch hier schon gesessen und ist gar nicht so lange her, das letzte Buch darüber diskutiert. Aber zweierlei. Erstens verändern sich historische Ereignisse im Lichte der jeweiligen Gegenwart. Geschichte wiederholt sich nicht, aber spiegelt sich. Und aus einer neuen Erfahrung der Gegenwart sehen auch historische Ereignisse manchmal anders aus. Zweitens, und das ist wirklich buchstäblich eine Horizonterweiterung in diesem Buch, weiten Sie den Kontext. In der Regel wird die Geschichte des Potsdamer Abkommens als innereuropäische Geschichte erzählt. Ist ja auch relativ logisch. Aber Christian Göschel und Daniel Hedinger, die beide zu Faschismus forschen, Göschel zu Hitler und Mussolini, Hedinger zu europäischem Faschismus in transnationaler Perspektive und neuere Geschichte Japans, weiten den Kontext weltweit. Also es ist eine transkontinentale Analyse, sprich sie ordnen das Münchner Abkommen in die Geschichte des Kolonialismus ein. Und die Pointe ist im Grunde genommen, dass das die Panikreaktion von zwei überforderten Kolonialisten waren, Frankreich und England, die Angst hatten, ihre Kolonien zu verlieren. Und im Hintergrund, das ist aufgebaut im Grunde genommen wie ein Krimi, wie sich das entwickelt.
Was heißt das?
Also das Inhaltsverzeichnis ist tatsächlich wie ein Thriller. Das sind nur die Wochentage und die Daten und dann die Zusammenfassung. Und dann wird es wirklich minutiös so erzählt, wie von beiden Seiten, von Frankreich und England vor allem, die sagen, wir müssen dieses Problem wegräumen, um zu unseren eigentlichen Problemen zu kommen und gleichzeitig nicht mitbekommen, was auf deutscher Seite mit ihnen veranstaltet wird.
Aber wenn es jetzt aufgebaut ist wie ein Thriller, also sozusagen wie protokollarisch mit den Daten und den Tagen, liest es sich dann doch so? Ich meine, was wären denn so Thriller-Momente, so dramatische Wendungen, Details?
Also, es liest sich tatsächlich, also zumindest die erste Hälfte, weite Teile des Buchs lesen sich wirklich wie ein Thriller, weil man wird auch davon überzeugt, wie sehr die daran geglaubt haben, dass das, was sie jetzt tun, wirklich gut ist. Man muss ja verstehen, die haben wirklich gedacht, dass sie mit diesem Abkommen Hitler erstmal beruhigen und damit den Frieden gesichert haben und sich damit um Palästina, Israel, Japan, China kümmern können. Und gleichzeitig bekommt man aber auf der anderen Seite erzählt, was die Deutschen alle vorbereiten, um diese demokratischen Kräfte vorzuführen und sie auflaufen zu lassen. Und das ist sehr dramatisch gewesen damals und von den beiden Autoren wird es sehr dramatisch dargestellt.
Ich habe ja vor allem so die damaligen Fernsehbilder auch vor Augen. Ja. Hitler und Mussolini so entspannt triumphierend, ne? Dann den französischen Außenminister Daladier, den englischen Premier Neville Chamberlain und wie letzterer dann jubelnd in London empfangen wird, wie er aus dem Flugzeug steigt und die Massen jubeln ihm zu als Friedensstifter. Wie analysieren, Hans, die Autoren denn diese Folgen? Welt am Scheideweg lautet ja der Untertitel und du hast ja schon gesagt, es wird geweitet auf das Globale.
Der Unterschied zwischen Literatur und Geschichtswissenschaft ist ja der, dass Historiker immer wissen, wie es ausgeht. Und in der Literatur werden Situationen erzeugt, die spannend sind. Und letztlich arbeiten die beiden in der ersten Hälfte literarisch. Sie bauen die Situation so auf, dass wirklich alles noch offen sein könnte. Wir wissen, dass es nicht so ist. Und sie tun dann noch etwas, Stichwort Fernsehen. Sie zitieren aus Zeitungsartikeln, Tagebüchern, Briefen, anderen Kommentare, also Joseph Kennedy, Annemarie Schwarzenbach, Thomas Mann natürlich, Nehru. Also man kriegt auch mit, wie in der Welt das wahrgenommen worden ist. So ein bisschen wie heute. Da ist eine Meldung und dann wird darauf reagiert, aber wir erfahren auch, was hinter den Kulissen war. Fernsehen ist das eine, aber ganz wichtig wird das Radio. Es ist eines der ersten großen Ereignisse, zu dem die großen politischen Reden live weltweit übertragen werden. Das heißt, die Leute wussten Bescheid, was die nächste Bewegung ist. Das nutzen die Nazis aus in einem Propagandaspektakel, sodass die beiden Autoren wirklich auch zum Ergebnis kommen, dass München der eigentliche faschistische Sieg über die Demokratie gewesen ist. Und die beiden anderen haben es nicht mehr gemerkt.
Ich meine, München 38 gilt ja mittlerweile auch so als gängige Chiffre für fatales politisches Appeasement. Ja, also Friede um jeden Preis und die Erkenntnis gibt einem Diktator den kleinen Finger und er reißt ja dann die ganze Hand ab. Verstehen denn Christian Göschel und Daniel Hedinger auch ihr Buch so auch in diesem Sinne als politische Warnung und läuft es vielleicht auch darauf hinaus?
Solche Forschungsprojekte sind natürlich langfristiger, als dass sie als politische Warnung wirklich gemeint sein könnten, aber es liegt natürlich nah. Ne? Und ja, sie weichen dem auch nicht aus. Also sie sagen ganz klar, ja, dieser Dreischritt München 38 Appeasement, das ist zusammengewachsen, diese drei Begriffe, und sind im Moment überproportional häufig in Gebrauch. Und ich meine, das ist auch klar, weil da Parallelen sind. Wir haben einen Verlust der internationalen Ordnung. Wir haben das Aufkommen von populistischen und rechtsradikalen Regierungen. Und wir haben immer mehr Verhandlungspartnerinnen und Verhandlungspartner, die so agieren. Und das Fatale am Appeasement ist, dass es kurzfristige Erleichterungen auslöst, aber dann umso größer der Katzenjammer ist und das praktisch immer. Das analysieren sie sehr ausführlich. Und wie gesagt, nochmal vor diesem internationalen, kolonialen Kontext. Und da sieht man dann auch die Situation in Palästina zum Beispiel und Israel heute beginnt damals.
München 38, die Welt am Scheideweg, das Buch von Christian Göschel und Daniel Hedinger, jetzt bei CH Beck erschienen mit 332 Seiten für 28 Euro. Hans von Drother hat uns den Band vorgestellt. Danke dir.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich schreibe politische Lyrik nicht als Programm, sondern als Haltung. Und in dieser Haltung begegne ich Hannah Arendt immer wieder.
Das sagt die bolivianische Lyrikerin und Journalistin Rere Maldonado Galarza, Teilnehmerin einer Stuttgarter Ausstellung. Freundschaft in finsteren Zeiten heißt sie und zeigt Collagen und Texte von LyrikerInnen aus 15 Ländern. Sie setzen sich mit einem Satz Hannah Arendts auseinander, der da lautet: Freundschaft ist nicht intim persönlich, sondern stellt politische Ansprüche und bleibt bezogen auf die Welt. Stefanie Hoffmann, eine der Kuratorinnen.
Ein Lyriker aus Bosnien-Herzegowina, Faruk Sehic, hat Bilder, Dokumente, Schnipsel vom Hochzeitsfest eines Freundes verarbeitet. Und er dokumentiert damit ein Freundschaftsfest als Zeichen des Widerstands in Zeiten des Krieges.
Freundschaft in finsteren Zeiten. Bis zum 27. Juli ist die Ausstellung im Literaturhaus in Stuttgart zu sehen.
Diese Geschichte ist inspiriert von unvergesslichen Gesprächen mit Piero und Lele Rivolta, die mir ihre Erinnerungen anvertraut haben.
Bestsellerautor Daniel Speck schreibt in seinem neuen Roman wieder einmal über Italien. Villa Rivolta ist ein Epos um eine Mailänder Industriellenfamilie. Die Lesung heute in Bayern-Gries. Unternehmersohn Piero und Valeria, die Tochter der Hausangestellten, versprechen sich ewige Freundschaft. Aber die gesellschaftlichen Gräben sind tief.
Die Geschichte meiner Mutter jedenfalls handelt von den beiden ersten Männern ihres Lebens. Der eine war mein Vater und der andere war der Vater, den ich gerne gehabt hätte. Als ich noch ein Kind war, verstand ich nicht, warum der eine nicht bei uns bleiben und der andere nie zu uns kommen konnte.
Villa Rivolta, die Lesung mit Daniel Speck, heute um 19.30 Uhr im Buchladen Bayern-Gries im oberbayerischen Bayern-Gries. Am 5. Mai in Osnabrück.
Ist eine Demokratie, in der man nicht sagen darf, dass sie keine wirkliche Demokratie ist, wirklich eine wirkliche Demokratie?
Erich Fried war ein österreichischer Lyriker, Übersetzer und Essayist, der für seine direkte Poesie bekannt ist und für seine politischen Wortmeldungen, die polarisierten. Sein Sohn Klaus nähert sich ihm in einem dokumentarischen Porträt an, jetzt im Kino zu sehen.
Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet.
Erich Fried, Friendly Fire, der Film ist ein essayistisches Roadmovie, eine Spurensuche von London über Wien und Berlin. Auch die fünf Geschwister des Regisseurs kommen zu Wort. Es entsteht das Bild eines wichtigen Dichters und eines eher schwierigen Vaters. Erich Fried, Friendly Fire, jetzt im Kino.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Straßenkritik.
Ich heiße Ilse Giesen und bin in Freiburg zu Besuch. Wir haben Bücher dabei und lesen. Im Moment, was ich nicht gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie, der zweite Teil einer Autorin, Susanne Abel, fängt an mit der Machtergreifung Hitlers, 1933. Das sind zwei Ebenen. Einmal die, ich sag jetzt mal aktuelle, ist der Tom Monderath, ein deutscher Nachrichtensprecher, wenn man so will. Und der ist auf Spurensuche nach seiner Familie. Und die Geschichte ist in der Vergangenheit die Geschichte seines Vaters. Der hat einen älteren Bruder, der schon in der Hitlerjugend ist und wirklich ganz weit vorne. Und der Junge will also auch unbedingt Pimpf werden. Was da über Juden und behinderte Personen gesagt wird, einfach schwer zu ertragen, das zu lesen. Das Dramatische daran ist, er hat eine behinderte Schwester, die ist von den Nazis deportiert worden und umgebracht worden. Lässt sich gut lesen und bestärkt mich eigentlich nur noch in der Auffassung, alles dagegen zu tun, dass sowas nicht nochmal passiert.
Aus Freiburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Ilse Giesen gibt uns diesen Tipp, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie, den Roman von Susanne Abel, Band 2 in der Bestseller-Gretchen-Reihe der Autorin. Erschienen bei DTV mit 576 Seiten für 13 Euro. Und nur noch was Feines Literarisches für die Ohren. Ein neues Hörbuch wollen wir Ihnen vorstellen, den Roman Unter Wasser von Tara Menon. Sie ist in Indien geboren, in Singapur aufgewachsen, ist mittlerweile US-Amerikanerin und Literaturprofessorin in Harvard. Unter Wasser ist ihr Romandebüt, ein weltweiter Erfolg war es gleich. Und bei uns wurde das Buch letztes Jahr ganz euphorisch besprochen. Jetzt gibt es eine akustische Version von Unter Wasser, die sich unsere Lesart-Kollegin Elke Schlinsog angehört hat. Ziemlich begeistert.
Seit mich Ariel verlassen hat, habe ich das Gefühl, unter Wasser gefangen zu sein. Ich finde den Weg an die Oberfläche nicht mehr.
Buchstäblich unter Wasser scheint sich Marissas Leben seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 abzuspielen. Sie ist ein unbeschwerter Teenager, als eine gigantische Tsunamiwelle Thailand überschwemmte und auch ihr bisheriges Leben mit sich riss. Ihre beste Freundin, ihren Seelenmenschen Ariel. Nach wenigen Hörminuten wird klar, Marissa hat sich von dem Schock dieses Tages nie erholt. Sie ist die Erzählerin dieser Freundinnengeschichte. In den ersten Kapiteln streift sie 8 Jahre später orientierungslos durch New York, scheint buchstäblich abgetaucht.
Immer wenn die Erde rebelliert, sei es bei Erdbeben, Überschwemmungen, Tornados, Erdrutschen, Waldbränden oder Hurricane, kann ich nur an sie denken.
Tara Menon erzählt in ihrem Debüt Unter Wasser von 2 Mädchen, die sich als 7-Jährige in der Schule in Phuket kennenlernen und sofort wissen, dass sie zusammengehören. In leuchtenden Farben erzählt die Autorin, die in Indien geboren und in Singapur aufgewachsen ist, wie die beiden auf der thailändischen Insel Wälder und Riffe entdecken, in die Tiefe tauchen und sich mühelos mit den Fischen bewegen.
Ariel und ich verbringen, wenn möglich, jeden Tag am Meer. Tauchen zwischen den Korallen oder verlieren uns zwischen den Bäumen. Wir kennen uns mit den Wellen und Gezeitenwechseln aus, die jeden Tag später kommen, bis sich der Rhythmus irgendwann umkehrt, sind mit allen Strömungen rings um die Insel vertraut, wissen, wie man aus einer Brandungsrückströmung herausschwimmt und wie das Wasser je nach Himmelstönung die Farbe wechselt.
Schauspielerin Merle Wasmut, selbst in Indonesien aufgewachsen, legt im Hörbuch die Schönheit der Küsten des Indischen Ozeans glaubhaft in ihre Stimme. Ruhig und doch nuancenreich erzählt sie die Geschichte dieser unzertrennlichen Freundin über und unter Wasser. Bis die Riesenwelle Ariel vor den Augen der Freundin verschlingt. Wie sie seitdem Albträume verfolgen und wie in New York mit dem Hurricane Sandy, der im Oktober 2012 mit aller Wucht auf die Ostküste trifft, die Erinnerungen wieder hochkommen.
Das wird ein Jahrhundertsturm. Wappnen Sie sich, das ist kein Scherz. Sagen Sie Ihre Reisen ab, kaufen Sie ausreichend Wasser in Flaschen, bleiben Sie zu Hause, pendeln Sie nicht zur Arbeit.
Nahezu filmreif laufen die Stunden am Tag der Katastrophe ab. In wechselnden Kapiteln erzählt Tara Menon von beiden Naturkatastrophen. Mit dem Hurricane Sandy kommen all die Erinnerungen vom Tag der Katastrophe in Thailand zurück. Schlagartig hat sie den Morgen des 26. Dezember 2004 wieder vor Augen. Wie sie ihre Freundin Ariel sucht, zum Strand läuft, das Meer mit seinem kristallklaren Wasser, die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm spürt.
Als ich Ariel erreiche, berühre ich sie am Ellbogen. Sie wendet den Blick nicht vom Meer ab. Etwas stimmt nicht, sagt sie leise in beunruhigtem Ton. Das Meer, das hier sonst so ruhig ist, zerrt heftig an meinen Füßen.
Atemlos hören wir, wie rasch sich das Meer zurückzieht.
Das Meer hat sich so schnell zurückgezogen, dass es die Fische vergessen hat. Wir müssen hier verschwinden, sage ich. Plötzlich erfüllt Motorendröhnen die Luft. Es ist ohrenbetäubend laut. Das Meer am Horizont türmt sich bis zum Himmel auf und schießt wie eine schwarze Wand auf uns zu. Lauft, schreit jemand, lauft! Ariel, jetzt komm schon!
Intensiv, auffühlend, die Spannung ist zum Greifen. Packende 5 Hörstunden über schier unglaubliche Naturgewalten und die Kraft der Freundschaft. Eine wahrhaft berührende Geschichte voller Zuneigung und Trauer.
Unter Wasser, der Roman von Tara Menon. Jetzt als Hörbuch erschienen bei Dumont mit einer Länge von, wie gehört, 5 Stunden auf MP3, 20 Euro der Preis.